Schlagt ruhig mit mir schon mal auf Matthäus Kapitel 6 erstmal, ja. Ich möchte ein Gebet sprechen und den Herrn bitten, dass er segnet mich, aber auch eure Herzen. Lasst uns dazu still werden. Lieber Herr, ein Gebet kann etwas so Förmliches sein. Gleichzeitig ist es etwas, was wir ausüben, was wir in unserem Herzen uns festmachen, was unser Wunsch sein soll, was wichtig ist, um das dir zu sagen, Herr. Und gleichzeitig ist es noch mehr, es ist etwas, worauf du hören möchtest. Daran liegt ein Segen, eine Gnade, ein Vorrecht. So möchten wir uns neigen vor dir, Herr, und dich bitten, segne, bitte, Herr. Segne und lass dein Wort Frucht bringen, nicht meine Worte, sondern deine Worte sollen in dieser Mitte zunehmen. Bitte dich um den Segen, Herr. Amen.
Amen.
Ich möchte heute zu euch über das Thema, was ich mir vorgenommen hatte, über das Reich Gottes weiter sprechen. Heute Ich werde ein bisschen springen. Aber das Ziel soll es sein, dass wir die Bitte in dem Vater unser, dein Reich komme, nochmal neu begreifen, neu verstehen. Vielleicht schon auf die Weise, die ihr schon das begriffen habt, aber dass uns das nochmal bewusst wird, was Jesus uns da lehrt. Und dass wir es gerne sprechen. Matthäus 6, Vers 10 lesen wir diesen Vers. Das ist eigentlich nur ein kleiner Abschnitt aus diesem Vers. Dein Reich komme. Wenn ich diese Predigt zusammenfasse, ich möchte es gleich euch zusammenfassen. Dein Reich komme bedeutet, dass wir erstens erkennen, dass wir in einem bösen Reich leben. Wo Krankheit, Tod, Ungerechtigkeit und Sünde herrschen. Dass wir zweitens das Reich Gottes ein vollkommenes, besseres Reich ist als das, was wir hier haben. Das ist das, was wir erkennen müssen. Drittens, dass Gott bitte sein Reich aufrichte. Und das viertens, wir uns selbst, unser Herz, unser Verstand, unsere Abläufe unter die Herrschaft Gottes stellen wollen und unter seine Herrschaft ja so legen. Um dazu zu kommen, und ich denke, dass viele Ausleger diese Punkte, also unter anderem auch diese Punkte, weil es lässt sich noch viel mehr Reichtum steckt in Gottes Wort. Aber dass man auf diese Punkte kommt, wollen wir uns ein bisschen den Kontext betrachten, in dem Jesus dieses Gebet lehrt, in dem wir das hier lesen. Lass uns Kapitel 4 aufschlagen. Matthäus 4. Ich möchte Vers 17 und Vers 23 vorlesen. Ich möchte euch bitten, dass ihr es in euren Übersetzungen vergleicht. Ich habe das auch bei der Vorbereitung getan. Ich lese euch jetzt aber nach der neuen Genfer Übersetzung das vor. Ab Vers 17, da heißt es, von da an begann Jesus zu verkündigen. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Ich überspringe einige Verse. Matthäus berichtet auch, was Jesus hier im Vers 23, Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Also in euren Übersetzungen wird vielleicht Evangelium vom Reich oder vom Königreich stehen. Und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Ich würde diese beiden Verse als eine Art Einleitung eigentlich zu dem, was in Matthäus gleich danach folgt, benennen. Es ist eine Anleitung, es ist ein, aber auch gleichzeitig so ein Überblick von dem, was Matthäus uns sagt. Also Matthäus sagt, das war die Botschaft von Jesus. Das ist das, was er gepredigt hat. Das war, wenn man es in einem Satz zusammenfassen möchte, was Jesus sagte. Und in dieser Zusammenfassung gibt uns Matthäus eben diese Worte. Er predigte, kehrt um, das Himmelreich ist nahe. Wenn wir heute gefragt werden, könnten wir das auch sagen? Oder fällt es euch vielleicht schwer? Weil wir, also ich muss zugeben, dass mir erst in den letzten Monaten so dass dieser Begriff Reich Gottes, Himmelreich, so bewusst wird. Und ich sehe es plötzlich durch die ganze Bibel und ich frage mich, wieso war das mir vorher nicht so, wieso habe ich das vorher nicht so zugeordnet? Wie wichtig das Verständnis davon ist. Und allein in diesem Vers oder in diesen Versen können wir schon einiges ableiten. Was ist denn das Reich Gottes? Also er predigte darüber, aber was ist denn das? Was hat denn Jesus da gesagt? Allein aus diesen Versen können wir schon einiges ableiten. Ich möchte, und ich bin überzeugt, dass auch das, was wir danach lesen, in der Bergpredigt, aber auch durch das Zeugnis der Evangelisten, auch das bestärkt wird. Es ist ein Reich, das anders ist als das, in dem wir leben. In dieses Reich, so sehen wir es auch in diesem Vers, kommt man auch nicht einfach so rein. Du bist nicht automatisch drin. Der Eintritt in das Reich erfordert Umkehr, Buße. Und damit ist gemeint, dass wir uns zum Wort Gottes, zu dem, was Jesus hier sagt, was er auch zum Beispiel in der Bergpredigt spricht, zuwenden, auf ihn hören. Dass wir das, was die Jünger sagen, uns zuwenden, hören. Dass wir das, was Gott durch sein Wort übergibt, uns dem zuwenden und zuhören. Uns aber auch abwenden von dem, was unser Leben vielleicht noch bestimmt. Vielleicht Götzen. Vielleicht einfach, dass unser Leben so vereinnahmt ist. Auch davon müssen wir uns abwenden. Denn der erste Platz gehört unserem Gott oder deinem Gott. Kehrt um, sagt Jesus. So, euer Leben soll Stopp machen. Hier ist was. Wir sollen uns von einem Ungehorsam hin zum Gehorsam zu Gott zuwenden. Jesus sagt weiter, das Reich ist nahe. Auch wenn sicher damit gemeint ist, dass, ich sag mal, Gott hat einen Plan für uns Menschen. Von Anfang an, wir sehen das in den Prophezeien, ein Heilsgeschichteplan. Aber wenn Jesus sagt, das Reich ist nahe, meint er sicher damit auch, dass die Heilsgeschichte vorankommt und dass wir näher sind vielleicht zum Ende. Aber wir sollten es auch nicht gleichzeitig nicht falsch verstehen. Er meint damit nicht, dass jetzt in ein paar Jahren die politischen und hierarchischen Strukturen dieser Welt auseinanderfallen und Gott sein Herrschaftsreich eintritt. Und das sehen wir einfach daran, dass schon viel Zeit vorbeigegangen ist. Und wir verstehen, dass Jesus das nicht gemeint haben kann. Was hier Jesus sagen möchte, was der Kontext auch andeutet, das Reich ist nahe gekommen, und wir hatten ja mal einen Bericht darüber auch, dass Johannes der Täufer sagte, ja, die Zeit ist nahe, ihr sollt umkehren. Das hat hier mit der Person Christus zu tun, mit der Person Jesus selbst zu tun. Zum einen ist Jesus der eingeborene Sohn Gottes, der sich dem Menschen offenbart. Er ist nahe gekommen. Indem die vollkommene Erkenntnis, also wir sehen zum Beispiel im Bericht über Jesus, wie die Schriftgelehrten sich gewundert hatten, als er noch jung war, was für eine Erkenntnis er hat über Gott. In ihm ist die Erkenntnis. Und wenn du mit ihm zu tun hast, erkennst du auch Gott. Auch da gibt es viele Stellen. In ihm ist diese vollkommene Erkenntnis des Vaters. Und gleichzeitig ruht in ihm auch die Herrschaft des Vaters. Das bezeugen die Evangelisten, Jesus führte ein vollkommenes Leben. Wenn Jesus spricht, das Reich ist nah, ist er selber nah. Die Menschen können von ihm hören, ihn sehen, seine Taten sehen. Das ist auch sehr interessant in diesen Versen, im zweiten Vers, den ich gelesen habe, Vers 23. Wir können eine gewisse Qualität des Reiches Gottes, also wir lesen nur den Text, aber was die Evangelisten hier auch zu verstehen geben, die Menschen sind in Massen Jesus nachgegangen. Und schaut, da heißt es, also ich habe das Qualität des Reiches Gottes, also manchmal fällt es schwer, Dinge so zu quantifizieren, ja, ja, das und das und das und das, aber da ist etwas, was anders ist als in unser, ich sag mal, als in den Praxen, in den Krankenhäusern. Da kommen die Kranken und manchmal kommen sie noch kränker raus. Und manchmal gibt Gott Weisheit und sie kommen wieder gesund. Aber letztlich unterliegt unser Leben der Krankheit. Da ist Leid, da ist Tod. Wir haben Kranke unter uns. Und viele unter uns haben auch schon Abschied nehmen müssen von ihnen geliebten Menschen. Und wir werden noch Abschied nehmen. Das ist unser Leben. Aber schaut, was hier in diesem Vers steht. Er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Das ist die Neue Genfer, bei euch steht es ein bisschen anders, aber man versteht, dass etwas Ähnliches gemeint ist. Alle. Im Reich Gottes, und wir lernen aus diesen Versen, im Reich Gottes gibt es diese bösen Dinge nicht. Kein Tod, kein Leid. Wie wir auch gleich danach im nächsten Kapitel in Seligpreisungen nochmal durch sein Wort bestätigt bekommen. Der leidet, der wird getröstet werden. Unser Andreas, der jetzt vielleicht schwach ist, wird stark sein. Unsere Rücken, die von unserer Arbeit oder von unserem Springen oder Sport wehtun, werden es nicht mehr tun. Dein Verstand, der vielleicht vernebelt mittlerweile ist, von irgendwelchem Konsum oder einer Krankheit, wird klar sein. Vers 24, ein Vers danach heißt es, man brachte alle Leidenden zu ihm, also wieder NGÜ, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren. Auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte. Das ist, die Übersetzung wählt diese Krankheiten. Verständlicherweise ist es schwer nachvollziehen, was genau damit gemeint war im Urtext. Aber hier, wir verstehen, dass es Dinge sind, die bis zum heutigen Tag eigentlich nicht wirklich beherrschbar ist. Und er machte sie gesund. Und was Matthäus uns hier berichtet, ist, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil seines Dienstes. Wenn es heißt, kehrt um, das Himmelreich ist nahe, und die Menschen sehen das, die merken das was anderes, und die verstehen auch, wenn vielleicht noch nicht, vielleicht, wir werden nochmal gleich zu den Worten kommen, in der Bergpredigt selbst, wir verstehen, dass das, was Jesus tat, und auch die Art, in der er sprach, was er den Menschen tat, indem er sie heilte, das gab ihnen zu verstehen, was Jesus mit dem Reich Gottes meint. Da, wo Gott herrscht, da haben, ich sag mal, diese Leiden, die wir haben, keinen Platz. So ist Jesus nahe. Sein Reich ist nahe, weil Jesus da ist. Wenn Jesus da ist, wird uns Gnade zuteil, weil Gott ihn geschickt hat, Gott der Vater. Wir dürfen bis zum heutigen Tag, schallt dieser Knall eigentlich noch nach. Wir lesen darüber und wundern uns. Und wir glauben dem. Wow. Das ist auch meine Hoffnung. Darauf will auch ich trauen, auf diesen Herrn. Und sicherlich gibt es auch noch mehr Bedeutung, aber ich glaube, zweite Bedeutung, die hier sich verbirgt, das Himmelreich ist nahe. Es dauert, also neben dem, dass in Jesus wir das sehen können, beobachten können von außen, dass in ihm auch für dich das Himmelreich nahe ist. zum Greifen nah. Für dich persönlich. Weil in seinem Leben, in seinem gehorsamen Leben, in seinen Worten, du das Heil findest. Indem du auf ihn glaubst, empfängst du Vergebung, Versöhnung und hast Frieden mit Gott. So hast du Anteil an diesem Reich Gottes, das noch kommen wird, aber das schon jetzt in deinem Leben Gestalt annimmt. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus Jesaja 55, Vers 6 und 7. Und das ist wichtig, dass wenn wir die Botschaft, das Evangelium, also diese Botschaft von Jesus sehen, hören, dass wir unser Herz fast zwingen, darauf zu hören, weil schaut, was hier Gott selbst sagt, sucht den Herrn, während er sich finden lässt, während ihr diese Botschaft hört. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre zu dem Herrn. Und so wird er sich über ihn erbarmen und zu ihm, zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Ich denke, dass darin eine tiefe geistliche Wahrheit auch drin steckt. Wir sollten nicht verschieben, auch wenn uns Erkenntnis geschenkt wird vor Gott, Frieden zu machen, solange es noch Zeit ist, sollten wir es gleich tun. Das Himmelreich ist nahe. Im nachfolgenden Kapitel, Kapitel 5 bis 7, gibt uns Matthäus, also während er praktisch jetzt zusammengefasst hatte, was war denn da passiert? Kurz, gibt uns eigentlich so einen etwas ausführlicheren Eindruck davon, was Jesus predigte. Und wir fassen das häufig unter dem Begriff Bergpredigt zusammen, weil zum Beispiel Kapitel 5 ganz am Anfang steht, dass Jesus sich auf einem Berg saß. Es macht schon durchaus Sinn, das als Bergpredigt zu benennen. Wie genau die Komposition der einzelnen Predigt ist, ich denke, das ist zweitrangig. Wichtig ist, dass ich hier Matthäus berichten möchte, das waren die Lehren und das war das, was er über das Himmelreich sagte. Also unter anderem wollte Matthäus auch das berichten. Und worum geht es hier in der Bergpredigt? War mir auch früher nicht so bewusst, aber tatsächlich taucht dieser Begriff das Reich Gottes, das Königreich, immer wieder in diesen Passagen auf. Ich sage nicht, dass es das Hauptmotiv ist, aber wenn man anhand dieses Motivs kategorisiert, können wir wirklich das sehr, sehr häufig finden in dieser Passage. Und wir sehen auch schon an den einleitenden Versen, wie ich sie nenne, er hat dann die Botschaft des Reiches Gottes gebracht. Also, und das ist die Botschaft des Reiches Gottes. So kann man sie vielleicht auch überschreiben. Nicht bergpredigt, sondern die Botschaft von dem Reich Gottes. Jesus eröffnet diese Predigt in Vers 3. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Oder geistlich arm in manchen anderen Übersetzungen. Denn ihnen gehört das Himmelreich, Reich Gottes. Was ist damit gemeint? Gemeint sind hier Menschen, die erkennen, dass sie vor Gott arm sind. Nichts vorzuweisen haben. Ne? Das ist die Bedeutung. Ich kann dir nichts geben, Gott. Vielleicht sogar so, dass ich ein Schuldner bin. Also ich bin eigentlich Gott was schuldig, deswegen bin ich arm. Aber mehr. Diese eine setzt seine Hoffnung auf Gott und erwartet von ihm. Geistlich arm bedeutet auch zu sagen, ich bin arm, aber ich wende mich zu dem, der reich ist. Also das ist hier zumindest damit gemeint. Und Jesus sagt, diese Erkenntnis, also die, die diese Erkenntnis haben, die haben Recht. Ich will sie segnen. Selig zu preisen sind diese Menschen. Glücklich zu nennen sind diese Menschen. Denn sie haben zwar erkannt, dass sie Sünder sind, dass sie arm sind vor Gott, aber sie haben auch gleichzeitig erkannt, dass Gott gnädig ist und liebend ist. Was wir in den Seligpreisungen sehen, ist, dass Jesus unserem Wertemaßstab von dieser, von, ich sag mal, von unserer Perspektive vielleicht, also verrührt. Es kommt nicht darauf letztlich an, was hier vielleicht Erfolg bringt, kurzzeitig in diesem Leben, sondern es kommt darauf an, was vor Gott wichtig ist, selig ist. Achtet darauf, das ist das, was wichtig ist. Das will auch Jesus sagen, selig zu preisen, glücklich, glückselig. Jesus will sagen, achtet darauf, nicht auf das, was ihr sonst achtet. Und im Prinzip sagt er hier, dass Gott letztendlich, wenn er sein Reich aufbaut, Gerechtigkeit aufrichten wird, sein Recht aufrichten wird. Das heißt, er wird Gericht üben und er wird, ja, also wir sehen, wenn wir die Seligpreisungen lesen, dass Frieden geben wird, den Leidenden Trost geben wird. Wichtig zu verstehen ist, dass hier es natürlich um geistliche Wahrheiten geht und auch darum, also wer leidet, weil er selbst ein Verbrecher ist, er wird natürlich nicht getröstet. Aber ich denke, das muss ich hier nicht erklären. Und auch was hier sehr wichtig ist, in der, was auch grundsätzlich in der Bergpredigt scheinbar eine große Gewichtung findet, ist, dass er, ich nenne das mal, dass er seine Freunde, dass er die, die ihm, die Gott treu und die Gott lieben, dass er sie auch erhöhen will. Das sagt er an einigen Stellen, hier Vers 10 bis 12 zum Beispiel. Die um seines Namens willen oder seines Wortes willen verfolgt werden, die will er erhöhen. Und dann sehen wir in diesen Kapiteln, dass er über das Gesetz spricht. Könnte man sehr weit ausholen. Vielleicht nutze ich noch diese Gelegenheit, aber heute nicht. Seine Haltung zum Gesetz. Und das ist wichtig auch. Und vielleicht auch die Frage an euch, leise. Inwieweit hängt das Gesetz Gottes mit seinem Reich zusammen? Doch, natürlich, klar. In seinem Reich gelten seine Gebote. Gilt sein Gesetz. Und was sagt Jesus? Und das ist auch wichtig auch für uns als Christen zu verstehen. Und das ist wichtig, auch so zu verstehen, wie Gott sie verstanden haben möchte, weil wir merken, was Jesus hier sagt. Er ist nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Also es gibt verschiedenste Meinungen, verschiedenste Haltungen zum Gesetz. Auch bei uns Christen sicherlich, sogar in unseren Reihen werden wir sicherlich auch Nuancen finden. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, all das Harte, was vielleicht steht, was man auch wortwörtlich aus dem Wort rausnehmen kann, abzuschaffen, das euch besser zu erklären, leichter zu machen. Nein, er setzt es in Kraft, bestärkt es und erfüllt es. Und wir müssen lernen, wenn wir nach dem Reich Gottes, nach seinem Willen fragen, wenn wir darum bitten, dass sein Reich komme, auch zu verstehen, was denn sein Gesetz ist. Wozu müssen wir diese Predigt hören? Also nicht meine Predigt, sondern diese Predigt von Jesus hier. Und wir sehen auch eben abgeleitet davon, dass die Sünde, der Ungehorsam, nichts mit dem Reich Gottes zu tun haben. Kein Ungerechter kann von sich ins Reich Gottes kommen. Und wir sehen, dass Abschnitt für Abschnitt Jesus das deutlicher macht. Ihr seht all diese Abschnitte, ne? Erfüllung des Gesetzes, bei mir genannt hier. Wir sollen versöhnlich sein. Und zwar so, dass es was wehtut. Ehebruch ist viel häufiger als vielleicht, ich sag mal, als das auf dem Papier geschieht. Unsere Wortwahl, als der Kinderwagen nicht ausgeklappt hat, geklemmt hat, unten habe ich angefangen zu schimpfen heute morgens, weil ich mich beeilt habe und ich habe mich nicht beherrschen können. Auch das muss weg. Das ist nicht schön. Ich soll in Dankbarkeit leben und nicht Auch die Art, wie wir leben, im Sinne von, was wir schwören, was wir versprechen, soll die Haltung Gottes darstellen und nicht nichts gelten. Man soll sich auf dich verlassen können. Du sollst deine Feinde lieben. Und ich höre dich nur jammern über sie. Das ist keine Liebe. Almosen geben. Unser Leben, da heißt, soll wachhaft fromm sein. Das Gebet, Fasten. Und du sollst dir keine Sorgen machen. Weil ich dir gesagt habe, hast getan, oder? Wieso überhaupt ermutigt uns Jesus, zu ihm zu kommen, wenn wir diese Gesetze hören? Warum ruft er uns, kehr um, wenn es doch so schwer ist und wir predigen, ich denke, wir haben ein relativ gutes Verständnis vom Gesetz in dieser Gemeinde, dass kein Mensch fähig ist, ihn zu halten. Hier liegt ein Geheimnis. Zwar ist es unmöglich für uns, also für uns, die wir ungerecht sind, ins Reich Gottes zu kommen, durch Jesus sein Opfer, der für deine Schuld, das für deine Schuld gilt, ist es doch möglich, ein Gerechter zu sein. Und so ist vielleicht nochmal zusätzlich zu verstehen, dieses glücklich zu preisen sind die, die arm vor Gott sind. Also wir sind Schuldner und wir bleiben auch vor Gott abhängig. Das soll unsere Gesinnung sein. Er ruft, erkenne, demütige dich vor Gott. Petrus im Vers 7 sagt eigentlich was über werft eure Sorgen auf ihn, aber dieses Vers 6, Petrus 5, 1. Petrus 5, Vers 6, beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich denke, in gewissem Sinne ist es auch diese Haltung des also vor Gott armen Menschen. Der versteht, ja, ich bin abhängig. Werft eure Sorgen auf ihn. Also auch dieses hier, ich kann das nicht leisten, Herr, aber mit deiner Hilfe möchte ich es versuchen und Gott schenkt Gelingen. Ja, über diese Gesetze, über diese Sammlung an diese Lehren Jesu, möchte ich hier einige Zitate von Martin Luther vorlesen. Ich denke, dass er sich sehr viel damit beschäftigt hat und ich denke, dass wir auch zu vielen gleichen Erkenntnissen kommen. Er sagte in seiner Vorlesung zum Matthäusevangelium, diese vier Zitate, ich lese sie nacheinander vor. Die Bergpredigt ist die vollständige Offenbarung des Gesetzes. Das, was vielleicht vorher verschleiert war, was vorher die Menschen noch nicht so erkannt haben, legt jetzt wirklich offen aus, sodass die Menschen es verstehen. Hier lehrt Christus, sagt er, wie wir nach dem Gesetz leben sollen. Aber wer kann sie vollbringen? Denn sie verlangt, dass wir ein vollkommenes Herz, den ganzen Sinn und die ganze Liebe haben. Und das sind Dinge, die Welt nicht kennt. Ich finde es schön, das fast poetisch zu sagen, sie kennt sie nicht. Also nicht, dass sie vielleicht ahnen, gesehen, nicht, also gesehen, nur gesehen hat oder sowas. Wir kennen sie nicht, so fremd sind sie uns. Selbst wenn wir davon lesen, ist es uns fremd, ein so vollkommenes Herz zu haben. Zweites Zitat. Die Bergpredigt ist die vollständigste Auslegung des Gesetzes. Also superlativ hier. Sie zeigt klar, dass die Menschen in sich selbst nichts, dass der Mensch nichts Gutes tun kann, sondern dass er dazu Gottes Gnade braucht. Ich habe schon einige dieser Punkte auch so erwähnt. Die Bergpredigt zeigt uns unsere Sünde und Verderbtheit, damit wir erkennen, dass wir allein durch Glauben gerechtfertigt werden müssen. Also wenn wir wirklich, und wir kennen auch einige Akteure in der Geschichte, die versuchten, diese Bergpredigt für sich wörtlich umzusetzen, auch in ihrem Leben, Und Luther sagt hier, letztendlich, wenn wir das versuchen, wird sie, also Gott uns gnädig ist, wird sie uns dazu, durch Gottes Gnade dazu treiben, dass wir uns auf Christus allein verlassen müssen. Dass wir, sie wird uns dazu treiben, dass wir erkennen müssen, dass wir kapitulieren vor Gott müssen. Ich bin arm, Herr. Aus unseren Werken schaffen wir das nicht. Und viertes Zitat. Trotzdem sagt Luther, also die Bergpredigt ist ein Leit, ist der Leitfaden für das christliche Leben. Also nicht, bevor du Christ warst, solltest du das probieren mit dem Gesetz, sondern er sagt auch, es ist ein Leitfaden auch für dich, der du Christ bist. Und dann, sie lehrt uns, wie wir Gott und unseren Nächsten lieben sollen und wie wir in dieser Welt leben sollen, um sein Reich zu suchen und zu fördern. Das ist wichtig zu verstehen, das Gebet des Vaters Unser zu verstehen. Dein Reich komme, was bedeutet das denn? Wir wollen das fördern, wir beten dafür, dann lasst uns handeln. Gehorcht Gott an dieser Stelle. Tut, was er hier lehrt, in der Bergpredigt. Ja, ich denke, lass uns jetzt zu dem Vater Unser kommen. Matthäus 6, ab Vers 9. Ich möchte einfach das Vater Unser lesen. Im Kontext wird eigentlich noch ein Gleichnis erzählt. Wie, das war deutlich, wie unsere Gesinnung, wie unsere persönliche Haltung, das ist eigentlich auch wichtig für den Kontext, unsere persönliche Haltung zu Gott sein soll. Aber ich lese Vers 9. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte mich eigentlich nur auf diesen Anfang beziehen. Dein Reich komme. Und diese Aussagen, die um diese Aussage herum stehen. Dein Name werde geheiligt. Ich denke, diese Aussagen stehen so zusammen, weil die natürlich thematisch eben fast synonym, wie ein Synonym füreinander stehen. Das eine existiert nur mit dem anderen zusammen. Nur wenn das Reich Gottes kommt, wird der Name des Vaters wahrhaft geheiligt. Nur sein Wille geschieht, kann sein Reich kommen. Wenn sein Reich kommt, dann wird auch sein Wille geschehen. Diese Dinge, die sind irgendwie zusammenhängend. Wir erkennen sie schon aus den Worten. Was ist das, was Jesus hier lehrt? Wie soll einerseits das, wie sollen die Worte einerseits unseres Gebets vielleicht aussehen? Oder wie könnten sie aussehen? Das ist, Jesus sagt nicht, ihr sollt nur so beten. Aber so könnten sie aussehen. Gleichzeitig offenbaren sie eigentlich, welche Gesinnung, welche Motive unser Gebet eben haben soll. Ne? Ein Muster, das noch tiefer geht als nur an der Oberfläche der Worte. Dein Name werde geheiligt bedeutet, in meinem Leben, also, weil es ja erstmal, wir sehen in diesem Kontext, es ist erstmal ein persönliches Gebet. Es ist nicht jemand, der auf der Straße betet, weil er irgendwas gesehen hat, der Gott geschimpft hat, der dann sagt und ermahnt ihn von außen, sondern hier richtet sich Gott zunächst einmal an ein persönliches Verhältnis zu Gott, wie du zu ihm betest, dass du ihm seinen heiligen Platz, seinen einzigartigen Namen, sein Gottsein, also, dass du es heiligst in deinem Leben, das ist Gottes Platz. Es geht erstmal, und ich bin davon überzeugt, dass dieses Gebet erstmal, auch wenn die Bergpredigt natürlich, also ich denke, sie betrifft erstmal vielleicht, also die betrifft nicht nur Gläubige. Diese Gesetze gelten für alle, in gewisser Weise. Bestimmte Aspekte betreffen Gläubige, aber hier zum Beispiel, wenn Jesus uns einlädt zu beten, wir sollten nicht erstmal auf Fremde schauen. Der hat deinen Namen missbraucht, oder dich, sondern hier geht es darum, dass du umkehrst, dass du dein Leben so führst, wie es dem Willen Gottes entspricht, in erster Linie. Und da soll eben Gottes Erkenntnis einkehren, dass du in allem, was in deinem Leben geschieht, Gottes Heiligkeit, Gottes Einzigartigkeit Platz einräumst. Er ist heilig. Egal, was in deinem Leben passiert, ob du undankbar bist, weil dein Auto kaputt ist, weil du kein Geld hast, weil der Dienstleister dich zu viel gekostet hat, die Geld gestohlen hat vielleicht. In deinem Herzen soll trotzdem er Gott bleiben und nicht du, dein Sinn für Gerechtigkeit, deine Ungeduld. Deine Gier vielleicht. Nein, er soll, also was ich damit sagen möchte, also wenn du ihn nicht Gott sein lässt, dann kann uns auch nicht sagen, dein Reich komme. Oder zumindest, ich meine, wir werden diesen Streit in uns finden, aber wir merken, dass diese Dinge nicht zusammen Hand in Hand gehen. Wenn wir beten, sein Wille soll geschehen nach dem Reich, dann sehen wir eben diesen starken Zusammenhang zu der Lehre Jesu. Wir müssen lernen, ich denke, wirklich uns aktiver zu fragen, für uns persönlich in unserem Leben, aber auch als Gemeinde, wie ist eigentlich der Wille für uns? Was kann ich heute für Gott tun? Und dann, wenn wir sagen, sein Reich komme, dann sind diese Dinge alle zusammen. Es ist einerseits, und das ist ein Gebet, und es ist offensichtlich in der Struktur, dass wir zu Gott beten, bitten. Ja, einerseits, Herr, wir merken, oder ich merke, ich bin abhängig, ich bin arm. Bitte komme, bitte heilige deinen Namen in meinem Leben, bitte lehre mich, deinen Willen zu gehorchen. Doch gleichzeitig ist es eben auch ein Bekenntnis, dass wir, ach, dass in unserem Leben, dass es in unserem Leben sein soll, gelten soll. Und so möchte ich eigentlich zu diesem letzten Punkt kommen und praktisch uns fragen, inwieweit dieser Teil des Gebets für uns relevant noch heute ist. Für dich persönlich vielleicht. Es ist wichtig, dass wir, ich denke, als Gemeinde uns vornehmen, einander uns darum zu ermutigen, also in diesen Lehren Jesu hier zu wachsen. Dass wir auch uns ermutigen, nicht das so gesinnt zu sein, dass jeder so sein Ansehen pflegt. jeder, so was für einen Stand ich habe, wie beruflich ich vorankomme, wie unsere Familien vielleicht aussehen, sondern dass wir auch darauf bedacht sind, dass Gott in unserer Mitte groß gemacht wird. Und das geht natürlich, wenn wir ordentliche Familien haben, aber dazu gehört auch mehr. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich euch zu überlegen, welche Gaben habe ich denn empfangen, dass ich an diesem Reichbau beteiligt werden kann oder dass Gott mich nutzt. Wie kann ich denn meinen Nächsten lieben? Wie kann ich Worte sagen, die Gott gefallen? Wie kann ich gerecht sein, wie Gott es möchte? Ich möchte uns zweitens ermutigen, also wenn wir sagen, dein Reich komme, ich habe ganz am Anfang darüber gesprochen, dann erkennen wir damit, dass da so eine riesige Diskrepanz ist zwischen dem, wo wir jetzt leben und worauf wir hoffen. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns oder jeder von euch tun sollte. Wir sollten uns dazu ermutigen, Gottes Reich wirklich mehr zu erkennen. Bei Gott gibt es kein Leid später. Und daraufhin, lasst uns ermutigen, ermahnen, nicht in den Sünden festzustecken, nicht in Streitereien des Alltags, sondern dass Gott uns auch von den Fesseln, in denen wir manchmal so drinstecken, Bitterkeit vielleicht, in der wir sind, löst. Dass wir Gott loben in unserem Leben und nicht wie Gefangene dahingehen. Wir sollen erkennen, was die Qualität dieses Reichs Gottes ist, und weil ich glaube, dass es für uns auch, dass es einhergeht damit, wie groß unser Gott ist. Wenn du denkst, dass dich nichts Schönes erwartet oder daran nicht denkst, was da ist, dann erkennst du auch Gott nicht wirklich. Dann verstehst du nicht diese Gnade, dass das Reich Gottes nahe ist in Jesus. Und ich denke, dass es hier mit dem Reich Gottes, wo diese ganzen Ermutigung, das Reich Gottes zu erkennen, daran zu wirken, sich zu fragen, was zu tun ist, das sind zwei Sachen. Noch eine dritte Sache gehört auch meines Erachtens noch sehr, sehr dazu. Sind wir bereit, vielleicht die Götzen oder den Götzen, der bei uns eingekehrt ist oder der uns bedroht, gehen zu lassen? Einander zu ermahnen, lasst uns von den Sünden loslassen. Unsere Prioritäten neu ordnen. Lasst uns ermutigen, wirklich eine Gemeinschaft zu pflegen, wie sie Jesus würdig ist, der uns liebt, der euch liebt. Und ich sage jetzt uns, euch, aber wie gesagt, ich glaube, dass wir zunächst, jeder von uns, sich selbst an der Nase packen muss. Lass uns unserem Gott so leben, wie es ihm gebührt. Wie er dich liebt. So lass uns im Ernst und auch aufrichtig sagen, Herr, dein Reich komme. Dazu möchte ich euch ermutigen. Und das andere überlasse ich euch, dass ihr diese Hausaufgaben macht. Und ich ermutige euch, auch das zu tun. Lasst uns in der Zukunft noch eifriger sein im Dienst, im Missionsdienst vielleicht auch, und auch miteinander. Nochmal zusammenfassend, was bedeutet dein Reich komme? Dass wir erstens erkennen, dass wir in einem bösen Reich leben. Früher oder später wirst du es auch erkennen, wenn Leid dich trifft. Das Zweite ist, das Reich Gottes vollkommen ist. Da wirst du all deine Traurigkeit vergessen haben. Das Drittens, wir bitten Gott als Arme, bitte, da lass dein Reich kommen. Und das Viertens, wir auch alle Mühe dran wenden, aufrichtig vor Gott, soweit wir können. Wir können nicht viel, ich weiß. Sein Reich, sein Wort zu tun, ihm zu gehorchen. Soweit.